Es muss doch jedem klar sein, also der SPD, dass es einen Migrationskompromiss mit der CDU braucht, mit dem die CDU den Aufstieg der AfD stoppen kann.
Und ich glaube nicht, dass ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne, dass es in dem Interesse von Trump und Vance und seinem Team ist, sich zu überlegen, wie kann man im Weißen Haus bleiben.
Was ist die Vision für Griechenland und die Türkei in 2-3 Jahren? Wo wollen wir hin? Was ist die Vision für den Balkan in den nächsten 3-4 Jahren?
2 plus 2 ist 4, der Europa-Podcast mit Gerald Knaus und Philipp Sandmann. Jetzt.
Herzlich willkommen zu unserer vierten Ausgabe von 2 plus 2 ist 4, der Europa-Podcast. Wir haben eine Woche Pause gemacht, also 2 Wochen sozusagen, und deswegen gleich doppelt so viel zu besprechen wie sonst. Und in der Tat, es ist auch einiges passiert in den vergangenen Wochen in den USA, aber auch in Deutschland. Und deswegen erst einmal hallo Gerald und Grüße über den Atlantik.
Ja, hallo Philipp, Grüße aus Berlin nach Washington.
Ja, wir haben uns im Vorfeld überlegt, wie strukturieren wir eigentlich diese Folge, und wir sind sozusagen zu dem Ergebnis gekommen, wir müssen eigentlich mit den USA anfangen und mit dem, was hier gerade passiert. Ich kann ja so ein bisschen vorwegnehmen, es kommt jeden Tag, eigentlich fast jede Stunde eine neue Meldung, die einen zunehmend dazu veranlasst, auch zu sagen, dass hier demokratische Prozesse abgeschafft werden. Aus 2 plus 2 ist 4 wird zunehmend 5 oder 3, also im Grunde genommen genau das, was wir schon vor einem Monat antizipiert haben, das wird immer dramatischer. Und bevor ich ein bisschen erzähle, was ich so erlebe und was sich hier gerade so drastisch auch verändert, vielleicht erst einmal die Frage an dich, Gerald, nach Berlin. Also eigentlich müsste doch das, was hier gerade passiert, ein ziemliches Warnsignal für Deutschland sein. Wird das so auch gesehen? Wird das so angenommen?
Ja, also mein Eindruck ist, das ist widersprüchlich. Wir haben zwar in den Medien doch große Aufmerksamkeit auf dem, was in den USA passiert. Aber wenn ich mir die Koalitionsverhandlungen ansehe, die derzeit laufen, und was ich höre aus einigen der Gruppen, dann bin ich mir nicht sicher, dass denen, die da verhandeln, klar ist, wie radikal das, was jetzt gerade in den USA und im westlichen Bündnis passiert, auch Deutschland und Europa betreffen werden. Also ich habe das Gefühl, viele der Debatten, die jetzt geführt werden über Europa, Außenpolitik, Wirtschaft, Rüstung, aber auch Migration, haben nicht erkannt, was hier passiert vor unseren Augen, dass hier ein gesamtes System zusammenbricht, dass uns in den USA ein Modell vor Augen gestellt wird, das in seiner Brutalität alles übertrifft, was wir in Europa in den letzten Jahren in Ungarn, in Polen und anderswo erlebt haben und wie alles auf den Prüfstand muss. Also ich bin mir noch nicht sicher, wir können dann nachher ja vielleicht auch in die Details gehen, aber ich bin mir noch nicht sicher, dass allen hier klar ist, wie radikal das ist. Und ein Wort noch zur Migration. Was wir sehen, auch darüber werden wir sicher gleich sprechen, ist, welche Folgen diese Rhetorik hat. Also wenn Politiker reden, wie Orban das seit Jahren tut, vom Krieg gegen Migranten, von der Invasion, dann ist das eine Rhetorik, die Folgen hat, wenn eine Regierung nicht mehr vom Rechtsstaat eingeschränkt wird. Denn in einem Krieg ist fast alles erlaubt. Und wir haben in Europa viele Parteien, rechtsextreme Parteien, die seit Jahren so sprechen. Und was die USA uns zeigen, ist, was das bedeutet, wenn die an die Macht kommen. Es geht also wirklich um das Überleben der grundlegenden Menschenrechte und der Gewaltentrennung in Demokratien. Und das steht alles auf dem Spiel. Und bin mir nicht sicher, dass das jedem schon so bewusst ist.
Das glaube ich im Übrigen auch. Ich glaube auch, dass das noch nicht in Deutschland angekommen ist, von all dem, was ich verfolge. Und wir haben ja vor ziemlich genau 4 Wochen, also heute ist die Bundestagswahl in etwa 4 Wochen her, hast du gesagt, es gibt eine historische Chance zwischen Union und SPD, eine Einigung schnell herbeizuführen. Und man kann eigentlich fast sagen, dass ein Teil dieser Chance schon verspielt worden ist. Noch ist es nicht vorbei, aber ich glaube, der Punkt, den du ja machen wolltest, war, wenn die das schaffen, schnell sich zu einigen und auch signalisieren an die Bürgerinnen und Bürger, wir haben verstanden, dann wäre das gut. Und ich habe von all dem, was ich hier von außen beobachte, und ich bin wirklich auch ein Outsider letztlich, weil ich hier in den USA lebe und gerade auch mehr US-Zeitungen lese als nur deutsche Zeitungen, habe ich das Gefühl, dass das noch nicht angekommen ist, so wie du
sagst. Also nur ein Punkt dazu noch. Ich will jetzt nicht viel spekulieren, aber was ich höre aus der Gruppe, nehmen wir das Thema Migration, damit haben wir ja begonnen. Es muss doch jedem klar sein, also der SPD, dass es einen Migrationskompromiss mit der CDU braucht, mit dem die CDU den Aufstieg der AfD stoppen kann. Also jetzt natürlich auf der Grundlage von EU-Recht, auf der Grundlage von Menschenrechten, aber das allererste, was man klar sagen müsste, ist, wir wollen eine Migrationspolitik, die irreguläre Migration drastisch reduziert. Das stand sogar im Koalitionsvertrag der Ampel. Also wenn man das nach vorne stellt, das muss der SPD doch klar sein, dass es für das Interesse, für die deutsche Demokratie wichtig ist. Umgekehrt muss es der CDU doch klar sein, dass der Wahlkampf vorbei ist und sie nicht jetzt mit Vorschlägen kommen kann, die ganz sicher nicht wirken und vielleicht sogar auch, das haben wir schon besprochen, den europäischen Rechtsstaat gefährden, die zu Spannungen mit den Nachbarn führen. Also eigentlich, wenn beiden Verhandlern das klar ist, dann bleiben wenige klare Optionen von umsetzbaren Lösungen. Und über die höre ich derzeit nichts. Und ich höre genauso wenig über die wachsende Gefahr. Natürlich, man kann das wegschieben, solange es nicht passiert. Aber was es bedeuten würde, wenn wir in Europa mehr Flüchtlinge haben in der nahen Zukunft. Nicht nur aus der Ukraine, sondern auch bei neuen Konflikten anderswo in Europa. Das heißt, die Beziehung zwischen Außenpolitik, proaktive auch Erweiterungspolitik, jetzt Dinge zu tun, die neue Konflikte undenkbar machen auf dem Balkan, jetzt zu überlegen, wie in der Bild-Zeitung wird spekuliert über die Gefahr eines Angriffs auf das Baltikum schon im Herbst. Das hat ja der ukrainische Präsident Zelensky in München bei der Sicherheitskonferenz schon zum Thema gemacht. Jetzt weiß das natürlich niemand, aber die Vorstellung, dass man ernsthaft darüber nachdenken muss, dass die NATO schon sehr bald bereit sein muss, EU-Staaten zu verteidigen in einer Situation, wo uns immer klarer wird, die Amerikaner würden hier wahrscheinlich ihre Rolle nicht mehr spielen. Was das heißt für Europapolitik, für die Geschwindigkeit, mit der wir eine Regierung brauchen, all das, ich sehe es noch nicht. Aber sag, wie ist das jetzt eigentlich in Amerika? Ich meine, ich sehe von hier aus der Entfernung als Außenseiter diesen dramatischen Abbau, also vor allem, was schockierend ist, diese Angriffe auf Richter, individuelle Richter, das Justizsystem als Ganzes, das Prinzip, dass ein Präsident sich an Gesetze halten muss. Wie erlebst du das? Und vor allem wiederum, du bist ja in Washington umgeben von denen, die den Staat regieren oder hoffen, für den Staat zu arbeiten an einer Elite-Uni. Wie sehen die das? Was ist dein Eindruck?
Also ich fange mal an mit dem, was mich beschäftigt, und dann komme ich zu den Thinktanks und auch zu dem, was die Strategen und die Denker hier artikulieren und sich überlegen. Aber vielleicht erst einmal das Gefühl, ich glaube, das ist wichtig. Ich bin eigentlich kein Mensch, der so subjektiv und immer nur über das Gefühl spricht. Aber in diesem Fall muss man einmal darüber sprechen, wie die Stimmung hier in Washington ist. Und ich bin 1990 geboren, ich habe in Deutschland gelebt, ich habe in Großbritannien gelebt und jetzt in den USA und habe noch nie tatsächlich mich so unfrei gefühlt wie jetzt. Und das ist keine Übertreibung. Und gerade für internationale Studenten ist die Lage hier gefährlich. Also an meiner Uni, um das ganz konkret zu sagen, ist vor einer Woche jemand abgeholt worden und ist in Abschiebehaft gesteckt worden. Für Aussagen, die er letztes Jahr gemacht hat, sich pro-palästinensisch geäußert hat. Das Gleiche, das ist der berühmte Fall von dem Mahmoud Khalil, der an der Columbia University studiert hat, ebenfalls in Abschiebehaft. Es gibt eine junge Studentin, 21 Jahre alt, ebenfalls von der Columbia Universität, die wahrscheinlich gewarnt wurde und nun sozusagen auf der Flucht ist im Land seit 7 Jahren schon in den USA, seitdem sie 7 Jahre ist, schon in den USA lebt. Also es trifft auch Leute, die hier schon ganz, ganz lange leben, die ja eine Green Card haben, die eine Aufenthaltserlaubnis haben. Also nicht nur in Anführungszeichen irgendwelche Touristen mit einem Esther-Visum, sondern es trifft Leute, die hier leben, in den USA eine Familie haben, in den USA sich ein Leben aufgebaut haben. Also um das zusammenzufassen, das ist das Gefühl und das ist neu. Eine Stimmung schon auch ein bisschen der Angst. Und ich glaube, es geht letztlich Trump und seinen Leuten um die Ausweitung der Macht des Präsidenten. Du hast es angesprochen, hier wird natürlich aktiv daran gearbeitet, das Rechtssystem nicht nur zu schwächen, sondern es letztlich auszutauschen. Es gibt einen Tweet von Trump, der, glaube ich, sehr, sehr gut zusammenfasst, um was es eigentlich geht. Trump hat vor einigen Wochen geschrieben, Zitat, "He who saves his country does not violate any law." Und ich habe das vor ein paar Wochen übersetzt als, in meinem Newsletter übersetzt, als wer sein Land rettet, der verstößt nicht gegen das Gesetz. Aber eigentlich müsste man es so übersetzen, wer sein Land rettet, der verstößt nie gegen das Gesetz. Das ist eigentlich das, was Trump und seine Leute vermitteln. Trump kann alles tun, das Gesetz wird verbogen. Und du hast vorhin den Kriegszustand angesprochen. Und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Dieser Alien Enemies Act, den Trump ja benutzt hat, um auch die Menschen nach El Salvador abzuschieben, ohne Verfahren, ohne irgendeine Möglichkeit dagegen etwas zu unternehmen, ist eben auch eine Art Gesetz, das sich bezieht auf einen Kriegszustand. Natürlich gibt es de facto keinen Krieg. Die USA haben seit 1944 nie einen Krieg ausgerufen. Aber er beruft sich auf eine Art Gesetz, das ihm es ermöglicht zu sagen, wir sind angegriffen worden von venezolanischen Banden. Wir müssen jetzt so reagieren, als wäre das ein Krieg. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt zu der Frage, wie sich Amerika ideologisch auch verändert hat. Wenn wir uns erinnern daran, vor ungefähr 10 Jahren, dass man mal herausgefunden hat, dass Putin in erheblichem Ausmaß die US-Wahl beeinflusst hat, 2015, 2016. Da dachte man, glaube ich, dass das alles so im Verborgenen passiert und da eine Desinformationskampagne stattfindet, die geheim sein soll. 10 Jahre später stellen wir fest, dass Trump und Putin ideologisch auf einer Wellenlänge sind. Es braucht keine Kampagnen mehr von russischer Seite. Also es braucht sozusagen gar keine Desinformationskampagne mehr vom Kreml, die in irgendwelchen dubiosen Kanälen läuft. Die wird es sicherlich auch geben, aber von höchster Stelle, von allerhöchster Stelle, ob das Trump ist oder auch sein Nahostbeauftragter Witkoff, der vor einigen Tagen ein irres Interview gegeben hat, Tucker Carlson, in dem er im Grunde genommen sagt, wie er Putin anhimmelt und dass Putin ein Mann ist, der zu seinem Wort steht. Er nennt in diesem Interview die Gebiete, die mittlerweile in russischer Hand sind und spricht über diese Gebiete, die ukrainischen Gebiete und sagt, dass die historisch sowieso schon immer zu Russland gehört haben. Also bedient die Sprache auch von Putin und bedient die Sprache des Kreml. Er bezeichnet Luhansk als Lugansk, also ganz offensichtlich als die russische Art und Weise, das auszusprechen. Er zitiert dieses höchst dubiose Referendum damals, dass die Menschen ja in diesen Gebieten auch zu Russland gehören wollen. Also im Grunde genommen passiert das alles auf offener Bühne. Es braucht keine Desinformationskampagne mehr von Russland. Das passiert von höchster Stelle. Also diese 3 Punkte, glaube ich, beschreiben gut, was sich hier innerhalb von jetzt in etwa 60 Tagen, etwas mehr als 60 Tagen verändert hat. Und wenn du mich fragst nach den Denkern, der Groschen ist sicherlich gefallen in den Thinktanks, in den großen wichtigen Thinktanks hier in Washington DC, aber er ist natürlich zu spät gefallen. Also er ist jetzt gefallen, dass man verstanden hat, vielleicht hätten wir beim Thema Migration mehr Druck ausüben müssen, auch auf Joe Biden. Du hast ja damals vor ein paar Wochen von der Biden-Falle gesprochen. In die sind natürlich auch die Strategen reingetappt, indem sie gesagt haben, naja, das wird schon gut gehen. Und jetzt, ehrlicherweise, verstehen diese Denker und Strategen, dass sie in den nächsten 3 oder 4 Jahren hier sehr wenig machen können. Also es gibt einfach kein offenes Ohr mehr im Weißen Haus für irgendeine Form von objektiver Politik. Ab jetzt gilt das, was Trump sagt, und werden wir sicherlich gleich drüber sprechen. Der nächste Schritt ist die Aushebelung des Rechtsstaats. Und die letzten Hürden dafür sind die Richter. Das ist der Punkt.
Ja, genau. Vielen Dank. Das ist, ich meine, was wir hier sehen, ist im Grunde genommen das, das ist ja beunruhigend, wenn man sich wie Cassandra fühlt, wovor meine Kollegen und ich jetzt seit 10 Jahren warnen. Wobei wir uns auch nicht vorstellen konnten, dass es in den USA so schnell geht. Aber nehmen wir die Punkte, die das jetzt zeigt, die letzten Wochen. Erstens, wenn eine Bewegung den Rechtsstaat zerstören will, dann ist das Thema Migration perfekt. Man sucht sich eine Gruppe, in dem Fall die irregulären Migranten aus Venezuela. Man sucht sich die unpopulärste Gruppe. Man sagt, das sind Mitglieder einer gefährlichen Verbrecherbande, Tres de Aragua, die Trump als Terrorist bezeichnet. Die sind irregulär im Land, die müssten das Land verlassen. Die sind Verbrecher, die sind gefährlich. Also man identifiziert wirklich etwas, wo dann die Mehrheit sagt, ja, die müssten eigentlich abgeschoben werden. Und dann macht man aber keine Abschiebung, sondern sagt, damit wir damit zurechtkommen, setzen wir den Rechtsstaat aus. Und in dem Moment, in dem für irgendeine Gruppe der Rechtsstaat einfach ausgehebelt wird, egal wie unpopulär diese Gruppe ist, verschwindet der Rechtsstaat für jeden. Und das sehen wir ja in diesem konkreten Fall der 200 Menschen aus Venezuela, weil da sind ja dann auch Leute dabei, wo jetzt schon klar ist, die sind natürlich nicht Mitglieder dieser Verbrecherbande. Und selbst Verbrecher oder vermutliche Verbrecher oder Mitglieder einer Bande haben natürlich ein Recht auf Verfahren. Und wenn man da jetzt hernimmt, diese Rhetorik vom Krieg, ich meine, die AfD in Deutschland redet auch ununterbrochen von der Gefahr des Bürgerkrieges, der droht. Viktor Orban hat schon 2018 gesagt, Migration, irreguläre Migration damals nach Ungarn ist eine Invasion, also wie eine Armee. Wenn man dann sieht, wie Trump diesen Alien Enemies Act, der, ich glaube, in 3 Kriegen verwendet wurde, 1812 im Ersten und Zweiten Weltkrieg, wie der den hernimmt und im Grunde genommen sagt, jeder, den ich oder mein Apparat für einen Feind halte, ohne jede Prozedur, bringe ich jetzt nicht nur in sein Heimatland zurück. Also es ist keine Abschiebung in ein Heimatland. Ich bringe ihn in ein Land wie El Salvador, wo Elon Musk erst vor kurzem den Umgang, man muss sagen, des Diktators in El Salvador, der den obersten Gerichtshof dort vor ein paar Jahren ausgeschaltet hat, der die Richter ausgeschaltet hat, im Namen des Kampfes gegen das Verbrechen, der ein Gefängnis geschaffen hat, wo alle Menschenrechte ausgesetzt werden. Und jetzt bringe ich jemanden aus Venezuela ohne Verfahren in irgendein Gefängnis in einem anderen Land, wo jeder Zugang zum Rechtsstaat verschwindet. Das ist die maximale Form des Terrors, weil es eine Einschüchterung ist gegen jeden. Und wenn man dann noch die Rhetorik von Verrätern dazu nimmt, von Terroristen, das könnten ja auch amerikanische Staatsbürger sein, dann landet man sehr, sehr schnell eben in der Situation, wo eigentlich alles davon abhängt, ob die Urteile dieser einigen 100 Federal Judges, die sich dem entgegenstellen, ob die noch respektiert werden. Und da haben wir auch gesehen in den nächsten Tagen, eben nicht. Und das ist eigentlich die größte Gefahr. Und ich glaube, die wurde bis jetzt wirklich immer unterschätzt. Also wir reden dann über, wenn eine Partei wie die CDU oder die ÖVP in Österreich oder Parteien in der Mitte über Abschiebungen reden und man sollte auch Straftäter abschieben, dann kommt auch oft die Kritik, ja, aber das klingt doch so wie rechts. Aber nein, eine Abschiebung ist ein rechtsstaatlicher Vorgang. Gerade in der Europäischen Union, gerade in Deutschland. Währenddessen das, worüber wir hier reden, etwas vollkommen anderes ist. Und hier sehen wir, wie unglaublich manipulativ von, man muss sagen, rechtsextremer Seite, das Migrationsthema sich perfekt eignet, weil es um Ausländer geht, die man als Gefahr darstellt, um letztlich die Richter und damit die letzte Barriere auf dem Weg zu Macht, die durch nichts mehr eingeschränkt wird. Weil wenn es keine Richter gibt, gibt es keine Gesetze. Und jetzt frage ich mich wirklich, und jetzt als Cassandra, wenn wir haben das in Polen gesehen, als dann dort der Supreme Court, der Constitutional Court in Polen und dann der Supreme Court danach, aber zuerst der Verfassungsgerichtshof, das Verfassungstribunal ausgeschaltet werden sollte, hat die Exekutive einfach gesagt, wir hören den Richtern nicht mehr zu, wir publizieren ihre Urteile nicht mehr. Also die Möglichkeiten einer Exekutive, die sich durch diese Kriegsrhetorik gerechtfertigt fühlt, Richter einfach physisch daran zu hindern, ihre Arbeit zu machen, die einfach sagt, wie Trump, wie seine Angestellten, der Chef von Homeland Security, der für die Abschiebungen zuständig ist, ja, boah, was die Richter sagen, ist mir egal. Die Möglichkeiten hier sind dramatisch. Aber jetzt noch eine Frage, Washington ist ja voll von Juristen, also gibt es zumindest Überlegungen, wie man jetzt die Resilienz des Gerichtssystems, der Richter, stützen und ausbauen kann? Oder sieht man jetzt zu, wie hier das passieren wird, was hier angekündigt wird, nämlich die Versuche, die Richter einfach zu delegitimieren und zu ignorieren und vielleicht sogar aus dem Amt zu drängen?
Das ist eine gute Frage. Ich sehe bis jetzt noch keine Bemühungen, dass man sagt, wir müssen jetzt unseren Rechtsstaat retten. Im Gegenteil, ich glaube, also die Gespräche, die ich habe, und ich will auch wirklich nicht übertreiben, also ich glaube, es ist auch wichtig, immer zu sagen, das sind hier keine Spekulationen, sondern das sind Dinge, die ich erfahre aus Gesprächen mit Menschen, die ich jeden Tag treffe, ob das jetzt Studenten sind oder auch Leute, die im politischen Washington auch arbeiten. Jeder stellt sich gerade die Frage, was passiert als nächstes und gibt es einen Plan der Trump-Regierung, an der Macht festzuhalten? Und ich glaube, wir haben in 1,5 Jahren Midterm-Elections hier. Ob das bis dahin passiert, weiß ich nicht, aber sicherlich gibt es diesen Plan. Und ich glaube nicht, dass ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne, dass es in dem Interesse von Trump und Vance und seinem Team ist, sich zu überlegen, wie kann man im Weißen Haus bleiben. Ob das darüber funktioniert, dass man J.D. Vance früh aufbaut als einen möglichen Nachfolger, der dann gewählt wird, das ist vielleicht die eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit ist schlichtweg der Angriff auf den Rechtsstaat. Und ich glaube, das sind die nächsten Schritte. Und dazu hat man natürlich auch einen Elon Musk, der das flankiert, indem er natürlich die Richter auch lächerlich macht. Also es passiert ja auch eine Demütigung. Es ist ja nicht nur ein Angriff auf den Rechtsstaat, sondern es ist ja eine ganz, ganz klare Demütigung gegenüber diesen Menschen, die die letzte Instanz sind, um das alles hier noch zu retten. Also das sind im Grunde genommen die, wenn wir das jetzt mal vergleichen zum Beispiel mit Ruanda, als die Flieger im Vereinigten Königreich nicht starten durften, dann waren es ja die Gerichte, die am Ende entschieden haben, das geht nicht. Zu Recht, weil sie gesagt haben, das verstößt gegen geltendes Recht. Und genau die sind es hier, die natürlich sagen, das könnt ihr so nicht machen, weil das verstößt gegen das Recht. Und Trump sagt, es ist mir aber egal, ich mach's trotzdem. Also die Frage, die du stellst, ist berechtigt. Ich kann sie nur noch nicht in der Klarheit beantworten. Ich glaube, dass sich das Land tatsächlich fragen muss und auch die Demokraten fragen müssen, wie sie das, was gerade passiert, bewerten und dann auch verhindern können, ob sie bereit dazu sind, in 2 Jahren schon bei den Midterm-Elections jemanden zu haben, der auch innerhalb der Demokraten eine Führungsrolle übernehmen kann, der Vertrauen zurückgewinnen kann. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Dazu ist diese Partei zu zerfasert und dazu ist sie immer noch nicht letztlich zurück zu einer Stärke, die dagegen vorgehen kann.
Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu den Richtern, ich habe Letzte Woche, ich kannte diese Dame nicht, Valentina Gomez, so eine MAGA-Anhängerin, die also sich mit einem Bild zeigt, wo sie jemanden erschießt, der auf einem Stuhl gefesselt ist, und dann postet, this is cheaper than deportation, das ist noch billiger als Abschiebungen. Und die wird dann von Elon Musk geteilt, wenn sie schreibt, die USA sollten das tun, was in El Salvador geschehen ist. Erstens, alle korrupten Richter also impeachen, aus dem Amt drängen. Das ist in El Salvador passiert, als erster Schritt zur Machtkonsolidierung. Dann alle Kriminellen einsperren, wobei man wissen muss, dass ja derzeit die Oppositionspolitiker und die Medien als Kriminelle beschrieben werden vom Präsidenten. Und alle Politiker Untersuchungen anstellen. Investigate politicians. Also drei Punkte mit dem Vorbild El Salvador, die dann Elon Musk als mächtiger Mann neben Trump als vorbildlich mit der Botschaft It is the only way letzte Woche geteilt hat. Und ich meine, wenn da nicht alle Alarmglocken läuten, und ein Punkt, den du ja auch angesprochen hast, ganz am Anfang schon, das hat natürlich Auswirkungen auf die Außenpolitik. Also ich habe das auch überall gesehen. Dafür, das war ja die Idee hinter der Idee von einem Europarat der Menschenrechte in europäischen Staaten beobachtet, weil man damals in den späten 40er Jahren gesagt hat, die Lehre aus dem Totalitarismus, aus dem Faschismus in Italien, aus dem Dritten Reich war, wenn man rechtzeitig erkennt, wie Menschenrechte in einem Land gebrochen werden, dann erkennt man auch aggressive Mächte, weil am Ende, wenn man die eigenen Bürger und ihre Rechte nicht achtet, achtet man natürlich auch internationales Recht und die Rechte von anderen schwächeren Staaten nicht. Also das, was wir da sehen, hat natürlich Auswirkungen auch auf die Außenpolitik, und dass man sich dann Putin nahe fühlt, weil man ja so wie er in der Ukraine auf eigene Faust Grenzen in Frage stellt, andere Nachbarstaaten bedroht, wie jetzt wieder Grönland, also Dänemark und Grönland oder Kanada. Also dass hier die innenpolitische Lage, die immer dramatischer wird, natürlich Auswirkungen hat auf die außenpolitische Lage. Und was das jetzt heißt für die Sicherheit Europas in den nächsten Monaten. Deutschland hat jetzt viel Geld in die Hand genommen, aber Geld alleine ist noch keine Strategie.
Ich meine, J.D. Vance, nur noch ganz kurz dazu, hat in einem Interview gesagt, dass, und das ist ja das Thema, also die USA versuchen ja, also Trump versucht ja eben genau diese Länder auch zu diskreditieren, indem er sagt, Kanada ist nur noch ein 51. Bundesstaat, Trudeau ist eigentlich nur ein Gouverneur und kein Präsident oder kein Premierminister. Dänemark ist gar nicht in der Lage, Grönland sozusagen zu verteidigen. Deswegen müssen wir intervenieren. Das sind natürlich genau diese Sätze, die man hört von Putin oder von Xi Jinping, dass natürlich territoriale Grenzen nicht mehr geachtet werden. Und spannend ist übrigens schon, dass in den ersten 64 Tagen dieser Trump-Regierung im Grunde genommen ja nur gegen Verbündete geschossen wurde. Es wurde ja kein einziges Mal gegen Putin oder gegen China irgendetwas Kritisches gesagt. Es ist ja ausschließlich eine Barrage an Kritik und an Äußerungen gegenüber Mexiko, dem größten Trading-Handelspartner der USA, gegenüber Kanada, gegenüber Dänemark. Im Übrigen Dänemark, ich habe es nochmal nachgeschaut, im NATO-Einsatz, den einen NATO-Einsatz, den es ja gab, da war Dänemark dabei und hatte das größte pro Kopf, also die meisten Soldaten, die ums Leben gekommen sind, das zweithöchste pro Kopf war Dänemark. Also die USA haben einige auf Ex geschrieben, könnten sich auch mal bei Dänemark bedanken.
Ja, jetzt ist natürlich die Frage, du bist ja jetzt noch in den USA, du studierst dort, aber wir sind natürlich beide keine Amerikaner, wir können die USA wenig beeinflussen. Aber für Europa stellt sich jetzt schon die Frage, okay, nehmen wir diese, wenn uns jetzt ein Politiker zuhören würde, und es gibt ja einige Politiker, die ich kenne, die das auch so sehen, auch hier in Deutschland. Was folgt daraus?
Ja, das wäre die Frage auch, die ich dir gestellt hätte. Also sagen wir es mal so, man muss natürlich unterscheiden zwischen also wacht Europa gerade auf, dann würde ich schon sagen, ja, zu einem gewissen Grad schon. Wir diskutieren in einer ganz anderen Form über Dinge, über die wir vor natürlich 1, 2, 3 Jahren noch überhaupt nicht gesprochen haben. Also wir als Europa und auch mit Blick auf europäische Identität, vielleicht auch mal mit Blick auf, dass wir nicht immer so arrogant sein dürfen gegenüber den ganzen Ländern, die östlich von Berlin liegen, also Polen zum Beispiel, dass wir da mal ein bisschen mehr hinschauen, auch als Europäer und auch als Deutsche. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich zitiere in dem Zusammenhang immer sehr gerne auch Joachim Gauck, der ja auch oft und eindringlich auch schon 2013 und 14 vor gewissen Szenarien gewarnt hat, die dann ja alle eingetroffen sind, mit Blick auf Russland zum Beispiel, und gesagt hat, ihr hättet nur den Polen zuhören müssen, die haben das immer schon gesagt. Also die Frage der europäischen Identität, glaube ich, wird eine Riesenrolle spielen. Und die Frage, die ich an dich habe, und ich glaube, da sind wir dann letztlich auch wieder beim Thema Deutschland, ist ja trotzdem, um das alles zu tun, braucht es ein neues Denken in der Politik. Es braucht einen Pragmatismus in der neuen Regierung. Ich hatte insgeheim wirklich darauf gehofft, dass sich Friedrich Merz und vielleicht Boris Pistorius hinstellen nach 1 oder 2 Wochen und sagen, wir machen das jetzt und wir einigen uns jetzt hier auf 3 Punkte, Migration, Wirtschaft, Verteidigung, so in die Richtung. Und wir schaffen das jetzt, schnell eine Regierung zu bilden. Und ich bin enttäuscht von dem, was gerade passiert. Deswegen die Frage an dich, ernsthaft, schaffen die das oder kommen wir gerade wirklich in eine Lage, wo wir womöglich ein Problem bekommen, weil vielleicht auch, um es auch so hart zu sagen, die SPD immer noch nicht verstanden hat und vielleicht auch Teile der Union. Wenn wir beim Thema Migration nicht handeln, dann steht die AfD nicht nur bereit, sondern sie setzt letztlich darauf, dass das alles schief geht.
Ja, also ich muss sagen, ich werde Ende dieser Woche einige Politiker hören. Ich fahre nach Münster, da ist diese Westfälische Friedenskonferenz, da spreche ich auch, da sind recht viele prominente Politiker aus ganz Deutschland. Und ich bin sehr gespannt, was die dazu sagen werden. Also sowohl zum größeren Bild, wie halten wir Europa zusammen, als auch zur Frage der Migration, die ja in dem letzten Wahlkampf zentral war. Das hat ja auch die CDU zentral gemacht, das hat auch der AfD genützt. Und meine große Angst ist, dass wir immer noch die gleichen, also ich nehme mal nochmal die SPD her. Ich habe ein bisschen das Gefühl, also es gibt keinen Vorschlag, den ich identifizieren kann, der signalisiert, wir wollen irreguläre Migration reduzieren. Das ist jetzt natürlich schwierig. Jetzt gleich dazu sagen, wenn man zum Beispiel zu dem Schluss kommt, man muss mit der Türkei verhandeln, ist das in einem Moment, in dem in der Türkei der Oppositionsführer verhaftet wird, und wo man sich auch da die Frage stellt, wie geht das weiter mit dem Rechtsstaat? Das ist schwierig. Aber das zeigt eben nur, dass Europa, wenn wir keine Strategie haben, wir haben ja auch keine Türkei-Politik, wir haben keine Politik ernsthaft, zum Beispiel sichere Drittstaaten Angebote zu machen. Nicht einem, sondern mehreren, um weniger abhängig zu sein. Wenn man darüber aber gar nicht nachdenkt und es wird schwieriger und nicht leichter, dann landet man in einer Situation, wo wir entweder sagen müssen, wer weiß, wie viele türkische Asylantragsteller wir haben werden, wer weiß, wie das weitergeht in Syrien, das können wir gar nicht beeinflussen. Also wer immer über die Grenze kommt, wird weiterhin, so wie in den letzten 3 Jahren, nach Deutschland oder Österreich ziehen, einen Asylantrag stellen. Wir reden dann weiterhin über ein europäisches Asylsystem, dass das überhaupt nicht verändern wird. Wir reden dann weiter über Abschiebungen, wobei die meisten, die kommen, aus Ländern kommen, die man nicht abschieben kann. Und wir streiten uns mit der Union darüber, welche Art von Grenzkontrollen wir an der Grenze zu Österreich oder zur Schweiz oder zu Tschechien haben. Was wiederum zu Spannungen zwischen den Nachbarn führt. Wenn das wirklich alles ist, was derzeit angeboten wird in der Diskussion, dann ist das ein Geschenk für die AfD. Denn das Problem sind ja nicht nur die objektiven Zahlen. Ich glaube, das Problem ist, wenn zu viele Leute, und es reichen ja 30%, oder in Österreich derzeit in den Umfragen 34% für die rechtsextreme FPÖ, die das Gefühl haben, die SPD interessiert sich nicht für das Migrationsthema und die CDU macht Vorschläge, die sie gar nicht umsetzen will oder kann. Also, wer sich für dieses Thema interessiert, kann bei der nächsten Wahl nur eine extrem gefährliche rechtsextreme Partei wählen. Wenn das übrig bleibt, dann haben wir eine echte Krise. Und es ist so unnötig. Es ist so unnötig, weil eigentlich klar ist, dass es nur sehr begrenzte Optionen gibt, irreguläre Migration zu reduzieren, nämlich durch das Entmutigen. Und rechtsstaatlich geht das eben nur ohne Gewalt. Zum Glück gibt es den Konsens in Europa noch, oder vor allem in Deutschland und einigen anderen Ländern, durch Abkommen. Abkommen, die aber ein Aufwand sind, wo man viel überlegen muss, und ich sehe diese Überlegungen derzeit nicht. Also das ist wirklich dramatisch. Und ich sehe ein bisschen das gleiche Thema im Europabereich. Also ich sprach mit einem nicht unwichtigen Griechen letzte Woche. Ich spreche natürlich viel mit Leuten auf dem Balkan. Wir bereiten eine Reise für deutsche Unternehmer nach Bosnien vor, wo ja auch jetzt eine Krise ist. Wenn sich die USA zurückziehen und kein Freund Europas mehr sind und sich nicht mehr als NATO-Verbündeter sehen, sind ganz viele Konflikte, wo wir in den letzten Jahren daran gewöhnt waren, dass die USA auf der Seite der EU stehen und auch zum Beispiel, wenn es eine Krise in der Ägäis gibt, in Ankara und in Athen anrufen. Oder wenn es auf dem Balkan eine Krise gibt, im Kosovo sind immer noch amerikanische Truppen. Also Amerika hatte Einfluss in Serbien und in Pristina. Wenn das weg ist, das kann sehr bald weg sein, welche Strategie hat dann die Europäische Union, und das heißt auch ein großes Land wie Deutschland, Stabilität zu exportieren? Jetzt, was ist die Vision für Griechenland und die Türkei in 2-3 Jahren? Wo wollen wir hin? Was ist die Vision für den Balkan in den nächsten 3-4 Jahren? Was ist die Vision für Moldau? Wir sehen, wie schwer es fällt in Rumänien, wo rechtsextreme Kandidaten, die Russland unterstützt, die Chancen haben, Wahlen zu gewinnen. Wir sehen, wie schwierig es und knapp es war bei den Präsidentschaftswahlen in Moldau, einem für Europa, für die Ukraine extrem wichtigen Land, wo sich Russland sehr engagiert. Also wo in der Europa-Arbeitsgruppe bei den Koalitionsgesprächen wird über das Thema diskutiert, wie die Europäische Union, und das heißt vor allem die großen Länder mit Vorschlägen für die Europäische Union, ihre Softpower und ihren Einfluss in Europa in strategischen Gebieten erhöhen? Auch diese Diskussion sehe ich gar nicht.
Ja, es ist interessant, was du ansprichst. Ich hab vor ein paar Wochen mal einen Gastbeitrag geschrieben über deutsche Wirtschaftspolitik, und mir ist so klar geworden, dass im Grunde genommen Deutschland ja jetzt erst überhaupt nachdenken muss über eine Form der Außenpolitik. Also wir haben ja natürlich in vielen Punkten auch jahrelang geschlafen und haben uns letztlich verlassen auf unser Geschäftsmodell. Also Deutschland hat natürlich als Geschäftsmodell ganz gut funktioniert. Wir haben russisches Gas bekommen, wir haben viele Autos verkauft, der Handel mit China hat funktioniert. Und auf einmal muss sich Deutschland natürlich überlegen, wie es eine wirkliche Außenpolitik betreibt. Und das ist in der Tat eine neue Situation. Und ich gebe dir recht, dass ich da wenig bis gar nichts höre, wie die eigentlich aussieht, diese neue Außenpolitik.
Dabei könnte man sich auf das besinnen, was schon einmal geklappt hat. Beispiel Türkei, dass wir jetzt seit 10, 15 Jahren in der Türkei eine Situation haben, die wirklich sehr stark an die Situation erinnert, die wir in der Türkei hatten seit der Einführung der Demokratie in den späten 40er Jahren, in den 60er, in den 70er, in den 80er Jahren, mit politischer Instabilität, mit hoher Inflation, mit einer Wirtschaft, die nicht attraktiv ist für Investoren, mit politischen Gefangenen, mit Menschenrechtsverletzungen. Das war die Türkei, bevor sie eine glaubwürdige EU-Perspektive hatte. Also vor 1999. Und das ist die Türkei heute. Jetzt ist ja die politische Frage über das hinaus. Ich denke, Außenpolitik erschöpft sich oft darin, zu überlegen, wie reagieren wir jetzt? Welchen Tweet oder welche Pressemitteilung kommt jetzt aus Brüssel oder Berlin zu den Ereignissen? Aber wir haben nicht wirklich eine Strategie, etwas zu beeinflussen. Warum überlegen wir uns nicht, wie wir den europäischen, den deutschen Einfluss, was können wir machen, um auch wieder Einfluss zu haben, so wie in den Jahren zwischen 1999 und, ich sag mal, 2010. Auf dem Balkan, in der Türkei, bei den Nachbarn Europas. Und weil ich ja jetzt gerade auch ein Buch schreibe über Europa, ich habe gerade jetzt wieder erkannt, das ist doch bemerkenswert. Es gab eine ganz kurze Phase in den letzten 35 Jahren, wo europäische Politiker und amerikanische Politiker, das war ein transatlantischer Erfolg, gemeinsam eine Strategie hatten, nämlich, ich sag mal grob, zwischen 1997 und 2004. Und zwischen 1997 und 2004 haben diese Politiker, ein Richard Holbrooke hat es ganz klar gesagt, aber dann später auch ein Joschka Fischer, ein Martti Ahtisaari, eine Madeleine Albright und andere, auch die Kommission damals, alle haben gesagt, und Solana hat sogar ein Papier geschrieben 2003, die europäische Sicherheitsstrategie, wir haben eine Strategie, wir verhindern Kriege, stabilisieren Europa, stabilisieren unsere Nachbarn durch eine Politik der Erweiterung, eine glaubwürdige Politik der Erweiterung. Und zwischen 1997 und 2004 hat man das durchgezogen. Und 2005 hat man das aufgegeben. Seit damals ist ein einziges Land, das damals schon Verhandlungen begonnen hat, nämlich Kroatien, noch beigetreten. Und sonst hat man die Tür zugemacht. Wir haben einen Scheinprozess heute, wo kein Land, das heute verhandelt, in absehbarer Zeit eine Chance hat, beizutreten. Also wo die Europäische Union jeden Einfluss verspielt. Und diese Fragen zu stellen, in jedem Bereich, Migration, Erweiterung, Außenpolitik in Europa, was hat schon mal geklappt? Was könnte wieder klappen? Was brauchen wir jetzt wirklich? Das müsste eigentlich gerade in Berlin im Zentrum der Debatten stehen. Na gut, aber wir wollen ja Vorschläge machen.
Ja.
Der Schlüssel zu allem ist allerdings, und jetzt mit einer positiven, dass ich immer noch das starke Gefühl habe, Und darauf beruht alles, was wir vorschlagen, und die europäische Integration und auch eine vernünftige Debatte über Migration, dass wir hier in Berlin immer noch 2+2=4 diskutieren. Also dass es außerhalb der AfD immer noch eine Debatte ist, bei der es doch noch um Fakten geht. Das, was in Amerika absurd ist, ist ja, wenn die höchsten Repräsentanten, die Regierung, auf einmal Richter, die von einem republikanischen Präsidenten eingesetzt wurden, als linksradikale Extremisten beschimpft. Also wo wirklich egal ist, was die Fakten sind. Da kann man dann auch über Politik, da kommt man nicht mehr voran. Und ja, ich glaube, 2+2=4 bleibt der absolute Maßstab, ob eine Debatte überhaupt sinnvoll ist oder ob es nur noch darum geht, sich anzuschreien, zu beleidigen, einzuschüchtern und Macht zu demonstrieren, wie heute leider in der Stadt, wo du sitzt.
Wir haben heute zwei Bücher, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe jedenfalls eins, was ich heute ausnahmsweise auch gerne mal vorstellen würde. Willst du anfangen, soll ich anfangen?
Ja, beginn du mal.
Okay, also ich habe mir überlegt, beziehungsweise ich habe ein Buch gelesen vor ein paar Jahren, das erste Mal 1943 erschienen ist, unter dem Titel Darkness Over Germany. Und das ist geschrieben worden von Amy Buller, einer Frau, die in den 30er Jahren, ich habe das Buch leider nicht physisch hier, sondern nur ein PDF gerade, das Buch liegt nämlich in Berlin, aber ich habe das PDF hier vor mir. Und diese Frau war in den 30er Jahren in Berlin und hat mit ganz vielen Menschen in Deutschland gesprochen und hat relativ früh erkannt, was in Deutschland gerade vor sich geht, und hat natürlich auch die britische Regierung gewarnt, ist wahrscheinlich zu spät gehört worden. Aber ich wollte aus diesem Buch Darkness Over Germany, das heißt, also die deutsche Übersetzung ist Finsternis in Deutschland, ist wieder aufgelegt worden, ein Zitat vorlesen. Sie spricht in dem Buch nämlich mit einem Katholiken, einem überzeugten Katholiken. Und das hat mich in der Tat an einige Punkte auch erinnert hier in den USA, weil hier ja oftmals die überzeugten, in Anführungszeichen, Christen und Evangelikalen oftmals die sind, die am radikalsten sind. Also sie spricht mit diesem Mann und sie stellt ihm die Frage: Herr Schmidt, was werden Sie tun, wenn die Behandlung der Juden Ihr katholisches Gewissen eines Tages in Konflikt mit Ihrem nationalsozialistischen Gewissen bringt? Er warf mir einen kurzen Blick zu und sagte: Sie verstehen mich nicht. Einen solchen Konflikt wird es nicht geben. Die Behandlung der Juden ist mir ein Gräuel, aber das ist die finstere Seite der Bewegung und mit der habe ich nichts zu tun. Sie ist nicht der Grund, weshalb ich der Partei beigetreten bin. Ich wurde Mitglied, weil ich glaubte und immer noch glaube, dass Hitler den größten Akt der Christlichkeit der letzten 25 Jahre vollbracht hat. Ich sah 7 Millionen Männer, die auf den Straßen vor sich hin vegetierten. Mehr als einmal gehörte auch ich zu ihnen und niemand, nicht einmal die Kirche, schien das zu kümmern. Das Zitat geht dann noch weiter, aber es zeigt, dass es auch hier im Land Menschen gibt, die argumentieren, dass Trump das tun würde, was ein überzeugter Christ auch tun würde, sein Land zu retten und die Menschen zu retten, denen es schlecht geht. Und ich empfehle jedem dieses Buch, weil Amy Buller mit ganz normalen Menschen in den 30er Jahren gesprochen hat in Deutschland und daraus ein Buch entstanden ist, das sich heute liest wie eine Vorhersage. Und es ist dann ja leider auch so gekommen.
Ja, vielen Dank. Also das werde ich auch lesen. Ich kenne das auch nicht. Ich habe auch ein Buch, das ich jetzt gerade mit großem Gewinn lese und das wollte ich empfehlen. Das könnte in diesem Jahr noch wichtig werden. Baltic, The Future of Europe. Ist ein neues Buch über das Baltikum. Und es ist wirklich von einem Journalisten, der viel in der Region war und Oliver Moody und offensichtlich beeindruckt, begeistert, fasziniert ist von Geschichten, die tatsächlich, glaube ich, viel zu wenig bekannt sind. Das Wunder von Estland, nach dem, was Estland im 20. Jahrhundert erlebt hat, dann auf einmal das Land mit mittlerweile laut PISA-Studien dem besten Bildungssystem in Europa, mit vielen der besten Startups im Tech-Bereich, mit natürlich bekannt überall die E-Government-Verwaltung, aber auch an sich eine packende Geschichte. Dann Finnland, das Land mit den glücklichsten Menschen, wenn man den Untersuchungen glauben will in den letzten Jahren. Aber auch die Geschichte Litauens, überhaupt dieser Region. Ich bin jedes Jahr in den letzten 20 Jahren einmal im Jahr in Gotland gewesen bei Treffen, die hat ehemalige schwedische Premierminister und Außenminister Carl Bildt organisiert. Und da waren immer sehr viele Menschen jedes Jahr aus der baltischen Region, aus Russland und aus der Ukraine. Und da erzählt dann Carl Bildt immer, wenn man das Baltikum zusammennimmt, was das für eine Wirtschaftsmacht ist. Also die Balten, die Nordländer, natürlich auch Polen, Deutschland. Und diese Region, die ja jetzt durch die russischen Drohungen immer mehr auch ins Fadenkreuz Russlands gerät. Und was man bei dem Buch auch sieht, ist, du hast schon gesprochen über Gauck und Polen, die Balten, und ich kenne Thomas Ilves, den ehemaligen Präsidenten, ganz gut. Der war auch immer in Gotland. Wir haben vor kurzem länger gesprochen wieder. Und der sagt immer, wir Balten haben es auch regelmäßig gesagt. Und uns wurde in Deutschland immer gesagt, wir sind hysterisch. Also Baltic Future of Europe, was kann man lernen von unseren baltischen Nachbarn?
Sehr spannend. Gerald, ja, wir haben gesprochen über die USA, wir haben gesprochen über El Salvador und warum das alles auch etwas zu tun hat mit Deutschland und vor allem auch der Europäischen Union. Am Ende des Tages geht es, ich glaube, wenn man das so zusammenfassen kann, um den Rechtsstaat. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Nur wenn der Rechtsstaat funktioniert und Gesetze eingehalten werden, dann kann so eine Demokratie eben auch funktionieren. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, die wir hier in den USA beobachten und sicherlich auch eine Gefahr in Europa. Darüber werden wir in den nächsten Folgen weiter sprechen. Wir werden die Koalitionsverhandlungen in Deutschland natürlich auch weiter beobachten. Wir werden hoffen, aber wir werden auch natürlich weiterhin konkrete Lösungsvorschläge anbieten in unseren Podcasts und dann sehen, wie das alles ausgeht und was die nächste Bundesregierung in Deutschland vorhat. Gerald, vielen Dank für deine Expertise.
Ich danke dir und ja, also lass dich nicht einschüchtern, aber alles Gute in Washington.
Ja, wir hatten eigentlich versprochen, heute auch ein paar Fragen zu beantworten. Das verschieben wir auf nächstes Mal, weil wir heute so viel zu besprechen hatten. Aber das werden wir in der nächsten Woche dann nachholen und freuen uns schon darauf und wünschen jetzt allen einen guten Start in den Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.